Geh doch, weil Jesus Perspektive schenkt. Geh doch, weil Jesus Perspektive schenkt. Und da habe ich drüber nachgedacht, wie bekomme ich das hin und wer ist ein Mensch mit Perspektive, mit Vision? Und da kam ich ziemlich schnell auf Hesekiel und habe festgestellt, es ist hochinteressant, wie dieser Mann Visionen hatte. Hesekiel ist ein Buch, was voller Bilder ist, Visionen, Erkenntnisse, und das hat mich bewegt. Hesekiel ist ein Prophet, der dritte große Prophet, und Hesekiel heißt Gott macht fest oder Gott macht stark oder Gott stärkt. Und diesen Hesekiel wollte ich mal anschauen und habe es überschrieben, geh doch. Mit großer Vision in dunklen Zeiten. Denn das geht einher, ein Stück weit, je größer die Vision, je dunkler war oft der Hintergrund. Und Hesekiel kam aus einer ziemlich schwierigen Situation, werden wir gleich nochmal ein bisschen betrachten. Und in der schwierigen Situation hat er die größte Erkenntnis bekommen. Und darüber möchte ich nachdenken. Ich möchte nachdenken, wie Hesekiel berufen wurde und was seine Botschaft war. Der erste Teil, wie Hesekiel berufen wurde, und der zweite Teil, was seine Botschaft war. Wenden wir uns mal dem ersten Teil zu der Berufung. Und da gibt es drei Unterpunkte. Der erste Unterpunkt, er ist berufen aus großer Not, aus der Verbannung. Wir haben das eben schon im Vorgespräch gehört vom Rainer. Hesekiel war ein Prophet. Lebte um 580, 70, 60 vor Christus in der dramatischen Zeit. Und er musste erleben, wie seine geliebte Stadt Jerusalem erobert wurde durch die Babylonier. Und nicht nur, dass es erobert wurde, sondern dass er gefangen genommen wurde und in die Gefangenschaft nach Babylon geführt wurde. Er wurde ins Exil gebracht, ins Ausland gebracht. Er musste seine Heimat zurücklassen. Er musste seine große Familie zurücklassen. Er musste seine gewohnte Umgebung zurücklassen. Er musste seinen Tempel zurücklassen, sein geistliches Zuhause zurücklassen und ging in die Fremde. Und dort saß er nun im heutigen Irak, Iran, in dieser Region, in Mesopotamien, und da hatte er eine Vision. Und diese Vision kam eben in diese Dunkelheit seines eigenen Lebens hinein. Er wurde berufen aus dieser Situation heraus, in diesem Drama seines Lebens. Er war so um die 30 Jahre alt. Er war Priester und Prophet. Und Gott hat ihn dort angesprochen. Und die erste Lektion, die ich da lerne, ist, dass Gott uns aus großer Not beruft. Manchmal haben wir den Eindruck, es muss fluppen, es muss laufen und wenn alles in Ordnung ist, wenn das Haus bestellt ist, wenn die Kinder versorgt sind, wenn man eine gute Frau hat, wenn eine gute Gemeinde dahinter steht, wenn das Versorgungspaket da ist und wenn die Rente gesichert ist, dann können wir auch in die Mission gehen und dann läuft das. Aber die Realität ist doch anders. Wir sind oft in großer Not. Wir sind oft in Schwierigkeiten. Und oft fühlen wir uns versetzt, verpflanzt, an einem Ort vielleicht, wo wir gar nicht hin wollten. Vielleicht musstest du die Schule wechseln oder bist in der Klasse, wo du nicht hin willst. Vielleicht hast du dich für eine Uni beworben und bist an eine ganz andere gekommen und da wolltest du nie hin. Vielleicht hast du einen Job übernommen und die haben dich gleich wieder versetzt und du bist im Außenbetrieb und du bist dauernd unterwegs und du bist dort, wo du nie hin willst. Und du sagst, wie soll ich jetzt noch an Mission denken? Wie soll ich jetzt noch Jesus verkündigen? Lass dich davon nicht abschrecken. Gott nutzt das, nutzt auch unsere Probleme. Und im Neuen Testament wird es aufgegriffen, im Hebräer 13, Vers 13 und 14 heißt es, lasst uns nun hinausgehen aus dem Lager und Jesus Schmach tragen, denn wir haben hier keine bleibenden Stadt. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern der zukünftigen suchen wir. Wir sind hier auf einer Durchreise. Das ist nicht unser Zuhause. Unsere Heimat ist erst im Himmel. Und in Epheser 2, Vers 19, das eine war Hebräer 13, Vers 13, und jetzt Epheser 2, Vers 19, da heißt es, ihr seid nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Bürger und Heiliger und Gottes Hausgenossen. Unsere Eigentliche Nationalität ist Himmelsbürger. Dort sind wir zu Hause. Das ist unsere erste Bürgerschaft. Und das dürfen wir lernen. Das heißt, wir sind hier auf Erden eigentlich auf Wanderschaft. Wir sind Migranten. Migranten heißt wandern, auswandern, einwandern, Migration. Wir sind auf der Bewegung. Und wenn wir diese ganzen Nachrichten sehen, wo Leute dort es riskieren, übers Meer zu gehen, wenn sie dort in diesen Auffangslagern sind, wenn sie dort entwurzelt sind, fern ihrer Heimat, dann haben die mehr ein Gespür, leibhaftig, was wir geistlich haben sollten, dass wir hier noch nicht angekommen sind in dieser Welt. Wir leben noch unter Beschuss, wir leben noch in der Not. Und die Not, die wir erleben, die Heimatlosigkeit, die wir erleben, die Einsamkeit vielleicht, die wir erleben, ist kein Hindernis, dass wir nicht Boten Gottes sein dürfen. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Ich glaube, dass diese Schwierigkeiten, diese Niggeligkeiten, die wir haben, diese Einsamkeiten, dieses Gefühl des Versetztseins eigentlich förderlich ist, in unserer Botschaft Tiefe gibt. Wir müssen also nicht perfekt sein, bis wir berufen werden, sondern manchmal direkt aus unserer Not heraus berufen sein. Josef zum Beispiel wurde verraten von seinen Brüdern. Mose war auf der Flucht, 40 Jahre auf der Flucht, bevor Gott ihn berufen konnte. David wurde vergessen von seinen Freunden. Jeremia war zu jung. Paulus konnte nicht richtig reden, er stotterte wohl rum. Timotheus war dauernd krank. Und Petrus hat den Herrn verleugnet. Es gibt also keinen Grund, warum wir nicht auch Gott folgen könnten. Gott nutzt Menschen, wo die Umstände nicht gut sind. Gott beruft aus der Not heraus. Es ist also eine Berufung aus der größten Not. Und da brauchen wir zweitens eine große Vision. Wenn wir gebraucht werden wollen, dann muss irgendwoher uns ein Licht aufgehen. Wir brauchen eine große Vision. Und das ist das, was hier Hesekiel erlebt. Er ist dort in den ersten Kapiteln, heißt es in Vers 4, und ich sah und siehe, es kam ein ungestümter Wind vom Norden her, eine mächtige Wolke. Vers 5, 1, Vers 5. Und mittendrin war es was wie vier Gestalten, die waren anzusehen wie Menschen. Und er sah wunderbare Zeichen und er sah wunderbare Dinge. Vers 26, 1, Vers 26. Und über den Festen, die über ihrem Haupt war, sah es aus wie ein Saphir und ein Thron gleich. Und auf dem Thron saß einer, der aussah wie ein Mensch. Vers 28, wie der Regenbogen steht in den Wolken, wenn es geregnet hat, so glänzt es ringsumher. So war die Herrlichkeit des Herrn anzusehen. Und was wir brauchen, ist die Vision Gottes. Es ist nicht, dass wir die Vision in die Zukunft brauchen. Wir brauchen nicht die Erkenntnis, wie die Geschichte weitergeht. Wir haben ja manchmal das Gefühl, wir müssten jetzt wissen, was mit der Pandemie ist, ja, ob das jetzt zum Bösen führt, zum Versuchen, ob das irgendwann wieder aufhört oder ob das das Anfang vom Ende ist. Wir haben immer den Eindruck, wir müssten nur alles wissen. Wir müssten wissen, was es mit der Impfung auf sich hat. Wir müssten wissen, was es mit den dramatischen Weltsituationen auf sich hat, mit den Kriegen, die sich anbahnen könnten. Aber das ist nie, was in der Bibel verlangt wird, dass wir wissen, wie geopolitisch Dinge funktionieren, wie wissenschaftlich Dinge funktionieren, wie Pandemien bekämpft werden. Das ist nicht der Punkt. Es geht nicht darum, dass wir sehen, was an den Umständen neu ist. Wir brauchen nicht eine neue Vision in die Umstände oder in die Zukunft, als ob wir wüssten, was in 5 Jahren ist. Wir wissen ja nicht mal, was in 2 Wochen ist. Sondern wir brauchen eine Vision auf Jesus. Wir müssen Jesus neu sehen, seine Herrlichkeit neu sehen. Und das ist das ganz Wichtige. Das Erste, was hier er sieht, ist eine neue Vision. Eine neue Sicht auf dem, der auf dem Thron saß. Er sieht den Weltenherrscher. Und ich hoffe, dass du vielleicht in dieser Weihnachtszeit, in diesem Jahreswechsel, mal innehalten konntest, sein Wort zur Hand nehmen konntest, vielleicht das Weihnachtsoratorium gehört hast, vielleicht einfach mal einen Schneespaziergang gemacht hast, einen Sternenhimmel angeschaut hast, eine Jahreslosung betrachtet hast und einfach nochmal dich in die Sicht Gottes hineinnehmen lassen können und zu sehen, dass Jesus eben nicht nur dieses kleine Kind ist, sondern der Weltenherrscher. Hast du diese neue Vision auf Jesus bekommen? Der, von dem es heißt, er kommt zum Weltgerichte. Und er hat alles in der Hand, dieser Jesus. Und er ist der König aller Könige und Herr aller Herren. Das haben wir in der Offenbarung gerade gelesen, als wir wieder in diesem Jahr durch die Bibel gelesen haben. Hast du diese Vision auf Jesus? Und wenn du diese Vision hast von Jesus, nicht von dem, was kommt und dass du politische Dinge erkennst oder solche Dinge, oder dass du weißt, wer du bist. Manchmal stellen wir uns ja selbst in Frage und haben keine Ahnung, wer wir wirklich sind und was uns antreibt. Aber die Vision von Jesus, haben wir das? Wenn das kommt, nach der Vision kommt die Kapitulation. Und als er ihn sah, in Kapitel 2, Vers 1, da heißt es, und er sprach zu mir, du Menschenkind, tritt auf deine Füße. Denn in 1, Vers 7, 28, der letzte Vers von Kapitel 1, da heißt es, und als ich sie gesehen hatte, diese Vision, fiel ich auf mein Angesicht und hörte einen reden. In dem Moment, wo ich Gott wirklich sehe, kommt die Kapitulation. Da fall ich auf mein Angesicht. Da falle ich vor ihm nieder. Da weicht mir jede Kraft. Da weicht mir jede Substanz. Jede Fähigkeit, mich aufrechtzuerhalten. Und wenn wir wirklich berufen werden wollen, und diese große Vision haben, ist das eine ganz wichtige Lektion, die wir lernen, zu kapitulieren. Alles unser Leben Gott anzuvertrauen. Zu verstehen, ich habe es nicht im Griff. Zu kapieren, ich habe keine Kraft. Ich habe kein Vermögen. Ich habe keine Kenntnis. Was soll ich schon bringen? Und das ist das, was Hesekiel hier erlebt. Er kollabiert. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Lektion, die wir lernen müssen, wenn wir in diese Berufung hineingehen. Dass wir die Vision Gottes haben und in dem Moment, wo wir Gott in seiner Herrlichkeit sehen, verstehen wir, dass wir es eben nicht sind. Und das ist eine Lektion, die wir lernen müssen, je früher, je besser. Zu verstehen, wir haben es nicht in der Hand. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass wir in unseren Gemeinden oder in unseren Missionswerken, ich bin ja auch in einem Missionswerk, so die Sprache haben, so wenn wir mal uns zusammenreißen, wenn wir mal alles zusammen vernetzen, dann kriegen wir es gebacken. Nee, kriegen wir nicht. Und wenn du je berufen wirst, wirst du es erleben, dass dir irgendwann alles aus den Händen gehauen wird. Du wirst verlassen. Du wirst verraten von deinen Freunden. Die Leute machen Aufstand, die wählen dich ab, die sind nicht dankbar, es gibt Streit. Was ich bei uns letztes Jahr erlebt habe, war auch gar nicht so leicht. Da war abzusehen, dass in diesem Jahr meine geschätzte Kollegin und Geschäftsführerin in Rente geht. Und dann kam unser Leiter, einer der Leiter von uns, und sagte, er würde gerne kündigen und nächstes Jahr eine neue Arbeit annehmen. Und dann hat ein anderer Bereichsleiter, der hat eine furchtbare Krankheit bekommen, eine furchtbare Diagnose. Und wieder einer, der hat einen furchtbaren Autounfall erlebt und liegt immer noch auf Intensiv. Und da zerschießt es das ganze Team. Und dann müssen wir lernen, wir haben es auch nicht in der Hand. Wir haben uns nicht selbst berufen. Wir sind nicht die Retter der Welt. Wir sind nicht die, die alles im Griff haben. Wir haben gar nichts im Griff. Da ist eine kleine Unaufmerksamkeit beim Fahren und du bist kaputt. Da läufst du in den Wald und kriegst einen Zeckenbiss und kannst dich nicht mehr konzentrieren. Danach ist alles dahin. Da kommt ein kleiner Virus und du hast Long-Covid oder was auch immer. Und dann bist du weg. Also lass uns mal ein bisschen drosseln unsere Idee, dass wir es in der Hand haben. Unser Chakra, wir schaffen das schon. Unser Auf jetzt, jetzt geht's, let's fetz, das wird nicht funktionieren, sondern wir kapitulieren. Ich glaube, Rahel musste das auch lernen für sich durchdeklinieren. Was heißt das, alles aufzugeben? Familie, Verwandtschaft und Stuttgart. Sie hat ein bisschen gespoilert, nachher ging es ja gut aus. Aber du musst erstmal durch diese Kapitulation hindurch. Bereit sein, alles hinzugeben. Meine Beziehung, meine Ehe, Freundschaft, Kinder, Erwachsenen, Familien, Gemeinden, Autos, Haus, Hof, Beruf, Auszeichnung, Hobbygruppe, Gemeinde, alles aufgeben, wenn du der Berufung folgen willst. Und wenn du dann bist, so weit bist, dann kommt in dieser Vision der dritte Teil, und das ist die Mission. Vision, Kapitulation und dann kommt die Mission. Und als er dann auf die Knie gefallen ist und angebetet hat, übrigens, wenn wir kapitulieren, dann fallen wir nicht in ein großes Loch, wir Christen, sondern wir fallen auf die Knie und beten an. Und dann werden wir aufgefangen durch den Heiland und da heißt es in 2 Vers 1, und er sprach zu mir, wir werden wieder angesprochen, er sprach zu mir, du Menschenkind, tritt auf deine Füße, so will ich mit dir reden. Und als er so mit mir redete, kam Leben in mich und stellte mich auf meine Füße und ich hörte dem zu, der mit mir redete. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, ich sende dich zu den Israeliten. Und dann kommt die Sendung. Und dann kommt der Auftrag. Und es ist ganz elementar, dass wir die Reihenfolge hier beachten. Erst kommt die sozusagen Vision, die Sicht auf Gott, die Berufung hin zu Gott, die Kapitulation, die Begegnung mit Gott und dann erst kommt die Sendung. Und das ist auch wichtig hier an dieser Missionskonferenz. Wir sind nicht hier, um euch den letzten Chakka auf den Rücken zu schlagen und euch mit guten Worten und Segen da in irgendeine Mission hineinzusenden, sondern zuerst beten wir, dass du in die Begegnung mit Gott kommst, dass du die neue Sicht von der Größe Gottes, von der Herrlichkeit Gottes siehst. Und wenn du das siehst und weißt, es ist alles durch ihn und von ihm und zu ihm, dann kann deine Mission beginnen. Weil du wirst immer wissen, es ist nicht deine Mission, deine eigene Idee, sondern es ist Gottes Mission. Du gehst, weil Gott dich gesandt hat. Und das ist elementar. Also, je größer die Not, je größer muss die Vision sein und die Sicht auf Gott. Und die Frage ist, hast du diese große Sicht von Gott? Kennst du Jesus? Hast du diese Gottesbeziehung schon in deinem Leben? Hast du schon Jesus persönlich so kennengelernt, dass der Schrecken in deine Glieder gefahren ist und dass du auf die Knie gefallen bist vor ihm? Nicht, bist du getauft, gehst du mal zur Kirche oder hast du auch schon mal ein bisschen in der Bibel rumgeblättert, sondern hast du Jesus gesehen? Bist du zu Jesus gekommen? Bist du vor Jesus auf die Knie gefallen? Vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes. Und hast kapituliert und ihm dein Leben übergeben. Und dann kann es dich aufrichten, dich hinstellen, dir Kraft geben, dir neues Leben geben, wie es im Hesekiel 2 hieß, und dich dann senden und gebrauchen. Das ist was Wunderbares. Und für die, die diese Sendung schon erlebt haben, wir müssen lernen, immer wieder zurückzukommen zu dieser Vision, immer wieder zurückzukommen zu dieser Gegenwart des Allmächtigen, der Herrlichkeit Jesu. Damit wir ihn im Blick haben. Sonst, wenn wir hineingezogen werden in diese Welt, und das ist etwas, das sage ich jetzt als Älterer hier, das kommt dann, dann wird es zum Selbstläufer und auf einmal wird die Gemeindearbeit zu einer Routinengemeindearbeit. Auf einmal wird Missionsarbeit plötzlich zum Hobby und zum Abenteuer. Und dann wird Jungschar und Jüngerschaft plötzlich zum Selbstverwirklichungstrend. Und auf einmal bist du so hineingesaugt in die Abläufe dieser Welt und auch deiner frommen Welt, dass sich alles wieder verselbstständigt hat und deine Vision schlieren bekommt, unscharf wird und du Jesus vergisst. Deshalb, wir müssen immer wieder zurückkommen zur Herrlichkeit Gottes. Neu ausrichten lassen auf ihn und dann mit seinem Blick hineingehen in diese Welt. Und dann kommt das Dritte zum Thema Berufung. Es gibt dann auch eine große Verantwortung. Es gibt eine ganz große Verantwortung. Und dann wird es knallhart im Hesekiel. Gott sagt, ich hole dich aus der größten Not, ich benutze dich, ich zeige dir, wie groß ich bin, und jetzt sende ich dich, und das wird kein leichter Auftrag. Denn ich mache dich zum Wächter über Israel. Du hast einen Auftrag zu warnen. Und das ist so wichtig, dass im Hesekiel das zweimal wiederholt wird, in Kapitel 3 und Kapitel 33. Und da vergleicht er dieses Prophetenamt mit einem Wächteramt von jemandem, der auf der Zinne ist, der eine Burg bewacht oder eine Stadt bewacht. Wir kommen ja aus Rheinland-Pfalz, das ist ein Burgenland. Und da sieht man die Burgen und da oben muss ein Wächter sein, der muss sehen, da hinten durch die Wälder, da kommt ein Angriff. Oder dort unten aus dem Tal heraus kommen sie. Oder er muss Alarm schlagen, er muss ein Lichtzeichen geben, er muss eine Trompete benutzen, er muss die Burg aufwachen, er muss die Armee wieder in Gange setzen und dass die Leute wieder an ihren Wachposten kommen und dass sie sich verteidigen können. Und Gott sagt, genauso ist dein Auftrag. Vers 18. In 3, Vers 17 heißt es, Hesekiel 3, Vers 17, du Menschenkind, ich habe dich zum Wächter gesetzt über das Haus Israel. Du wirst aus meinem Mund das Wort hören und sollst sie in meinem Namen warnen. Wenn ich den Gottlosen sage, du musst des Todes sterben und du warnst sie nicht und sagst es ihm nicht, um den Gottlosen von seinem gottlosen Wege zu warnen, damit er am Leben bleibe, so wird der Gottlose um seine Sünden willen sterben, aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Und die Warnung ist hier, du bist Wächter über Israel und dein Auftrag ist, den Gottlosen zu warnen vor dem Gericht, was kommen wird, wenn er sich nicht bekehrt. Und wenn du ihn nicht warnst, wenn du ihm keine Chance gibst, überhaupt Buße zu tun, zu reagieren, dann wird er sterben in seiner Schuld, aber ich werde das von dir fordern, weil du ihn nicht gewarnt hast. Vers 19. Wenn du aber den Gottlosen warnst, und er sich nicht bekehrt von seinem gottlosen Wesen und Wegen, so wird er um seiner Sünden willen sterben, aber du hast dein Leben errettet. Und der Auftrag, den Hesekiel hat, ist zu warnen. Und Gott macht ihn nicht verantwortlich für die Reaktion der Leute. Das, sagt Gott, das ist nicht in deiner Hand. Das machen diese Menschen, die Gottlosen oder gerecht, mit mir selbst aus. Aber dein Auftrag ist klar, die Wahrheit Gottes zu verkündigen und das Gericht nicht zu verschweigen und die Sünde beim Namen zu nennen. Und wir leben manchmal in unserer Zeit heute, wo wir so politisch korrekt sein wollen, nicht anstößig sein wollen, wo wir sagen, na ja, jeder ist seines Glückes Schmied oder lass doch oder wieso darf ich ihm was sagen? Und da machen wir uns schuldig, weil wir den anderen nicht ermahnen und aufwecken. Und wachrütteln und eine Chance geben zu reagieren. Und dann sagt Gott zu Hesekiel, und das würde zu uns sagen, dann fordere ich die Konsequenzen aus deiner Hand. Dann, wenn du nicht warnst, mache ich dich dafür haftbar. Nochmal, das Wächteramt ist was ganz Wichtiges. Die Berufung ist die Berufung zum Wächteramt. Und das hat was mit Verantwortung zu tun, mit einer Ernsthaftigkeit zu tun. Seht ihr, Leute, wir sind nicht hier, um die Leute zu bespaßen. Wir sind nicht da, um die Gemeinde noch ein bisschen peppiger zu machen und die Lieder noch ein bisschen flotter zu singen und das Ganze noch ein bisschen hipper zu machen. Ich komme ja aus dem Freizeitbetrieb, also man könnte ja immer weitermachen und immer doller werden. Aber wir sind nicht da, um die Leute zu bespaßen. Wir sind nicht da, um irgendwelche Ratschläge zu geben, wie man besser lebt, sondern wir sind da, weil es um Leben und Tod geht und wir wollen die Leute retten. Und deshalb ist auch die Jugendmissionskonferenz so elementar. Wir sind nicht da, um die Leute ins Abenteuer zu kriegen oder zu sagen, wäre das nicht schön, mal ins Ausland zu reisen, sondern weil wir Menschen retten wollen, weil Menschen etwas von Jesus hören müssen, dem Vergeber unserer Schuld. Und das ist unser Auftrag. Bist du dir der Ernsthaftigkeit dieser Lage und deines Auftrages und deiner Berufung bewusst? Das ist die Berufung. Jetzt kommt der zweite Teil. Was ist denn jetzt die Botschaft? Die Botschaft ist, Gottes Wort zu verkündigen. Und da haben wir wieder drei Dinge. A, die Autorität der Botschaft. Was ist die Autorität der Botschaft? Die Autorität der Botschaft liegt in Gottes Wort selbst. Und das lesen wir in Hesekiel 2, Vers 7 und 3, Vers 4. Da heißt es, sondern du sollst ihnen meine Worte sagen. Sie gehorchen oder sie lassen es. Das ist 2, Vers 7. 3, Vers 4. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, geh hin zum Hause Israel und verkündige ihnen meine Worte. Und 3, Vers 17. Du Menschenkind, ich habe dich zum Wächter gesetzt über das Haus. Du wirst aus meinem Munde das Wort hören und sollst sie in meinem Namen warnen. Also die Autorität liegt in den Worten Gottes. Sie liegt nicht in meinen Worten, meinen Gedanken, meinen Einblicken. Hier, ich habe eine tolle Idee, ich will dir was sagen, ich habe eine tolle Show gehabt oder sowas. Es geht auch nicht darum, dass wir so toll vorleben. Pfarrer Winrich Schäffbruch hat letztens gerade noch eine Predigt von ihm gehört, der sagt das. Also der Gedanke, dass wir mit gutem Vorleben die Leute beeindrucken, ist sehr limitiert, ist sehr begrenzt. Was haben wir wirklich besser? Was können wir wirklich besser? Wo sind wir wirklich ein leuchtendes Vorbild? Es geht nicht um uns, es geht um Gottes Wort. Also, was muss ich tun? Ich muss auf Gottes Wort hören. Ich muss Gottes Wort kennen. Hesekiel kriegt es direkt zugesprochen und wir kriegen es in Gottes Wort in der Bibel zugesprochen. Und dann müssen wir die Bibel lesen. Und der Punkt ist, wenn Gott durch sein Wort nicht mehr zu dir redet, hast du nichts zu sagen. Wenn Gott dir keine Botschaft gibt, hast du am Ende keine Botschaft. Du hast deine eigene, aber die ist ohne Autorität und Veränderung und Möglichkeit. Das heißt, ich muss wieder lernen, auf Gottes Wort zu hören. Und ich breche hier nochmal eine Lanze, Gottes Wort zu lesen und zu lesen, darin zu forschen, zu studieren. Denn in Hebräer 4 heißt es, in Hebräer 4, Vers 12, mein Wort ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und in Matthäus 24, Vers 42 heißt es, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Die Worte Gottes werden nicht vergehen. Das, was ich sage, das ist heute aktuell und morgen schon wieder anders. Das ist wie eine Pressekonferenz bei Politikern. Das kann sich alle 2 Wochen, alle 2 Tage wieder ändern. Aber was Gott sagt, bleibt in Ewigkeit. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden ewig bleiben, sagt Jesus. Also sollten wir lernen, auf sein Wort zu hören. Geh ins Gebet, geh in Gottes Wort, geh in die Gemeinschaft, wo Gott verkündigt wird. Setz dich unter das Wort, lass dir Gottes Wort zusprechen und empfang die Botschaft Gottes in dein Leben, dass du auch wieder was weiterzugeben hast. Die Bo Autorität der Botschaft ist in Gottes Wort. Die Reaktion auf die Botschaft, das ist der zweite Unterpunkt, ist die Ablehnung. Und da sagt er wirklich was Knallhartes in 2 Vers 5, in 2 Vers 7, in 2 Vers 8, in 3 Vers 9. Ich lese mal von 2 Vers 7, sondern du sollst ihnen meine Worte sagen, sie gehorchen oder lassen es, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs oder der Widerspenstigkeit. Aber du, Menschenkind, höre, was ich dir sage und widersprich nicht wie das Haus des Widerspruchs und tu deinen Mund auf und iss, was ich dir geben werde. Es ist ein Haus des Widerspruchs. Es ist ein Haus der Widerspenstigkeit. Wunder dich nicht über die Ablehnung. Wir sind immer perplex und denken immer, oh wei, wei, ich habe doch Gottes Wort gepredigt. Warum bekehren sich nicht alle? Warum sind nicht alle begeistert? Im Hesekiel war es so, dass Gott ihm den Auftrag gibt und sagt, pass auf, verkündige es, du bist für die Verkündigung zuständig, für die Reaktion, das kläre ich selbst mit jedem einzelnen Menschen. Aber wundere dich nicht, wenn du abgelehnt wirst, denn es ist ein Haus des Widerspruchs, der Widerspenstigkeit. Das ist die Regel. Im Neuen Testament kam Jesus selbst in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen? Einige wenige nahmen ihn auf. Und denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Johannes 1, Vers 10, 11 und 12 und 13. Die meisten lehnen Gott ab. Die meisten lehnen Jesus ab. Es ist ein Haus des Widerspruchs, der Widerrede und der Widerspenstigkeit. Wunder dich nicht, wenn du abgelehnt wirst mit deiner Botschaft. Aber, und das Schöne, Gott macht dich stark und stärkt dich, so wie den Hesekiel. Da heißt es in Hesekiel 3, Vers 8: Siehe, ich habe dein Angesicht so hart gemacht wie ihr Angesicht und deine Stirn wie ihre Stirn. Ja, ich habe deine Stirn so hart gemacht wie ein Diamanten, der härter ist als jeder Kieselstein. Gott macht dich stark. Gott macht dich stark. Er hat ein starkes Wort und er macht den Verkündiger stark. Vertrau ihm. Die Autorität der Botschaft liegt in Gottes Wort. Die Reaktion auf die Botschaft ist häufig Ablehnung. Und der Inhalt der Botschaft, der dritte und letzte Unterpunkt hier, ist die Botschaft der Errettung. Und sie ist eigentlich zweiteilig und die widerspiegelt sich im ganzen Hesekiel. Hesekiel 1 bis 24, das ist die Hälfte des Hesekiel-Buches. Da geht es um die Ermahnung und die Warnung vor dem Gericht, was über Jerusalem kommen will. Hesekiel ist ja schon in der ersten Deportation Gefangenschaft weggenommen worden. Aber jetzt, mitten im Hesekiel-Brief, passiert es, dass Jerusalem zum zweiten Mal fällt, endgültig erobert wird. Jetzt wird der Tempel komplett eingerissen, abgebrannt, die Paläste werden eingerissen und jetzt ist ganz aus mit dem Land Juda. Und da ist ein Drama. Also die erste Hälfte des Hesekiels ist Warnung vor dem Gericht, Aufruf zur Umkehr, Bitte um Versöhnung mit Gott. Und der zweite Hälfte, jetzt wo das Gericht passiert ist, da kommt Trost und Ermutigung und eine Aussicht auf Verbesserung, die neue Perspektive. Und das müssen wir lernen. Die Botschaft auch in unserem Leben ist ebenso eine Doublette. Warnung vor dem Gericht Gottes, vor der Ernsthaftigkeit der Sünde, vor den Folgen der Sünde. Der Sünde sollte ist der Tod. Römer 6, Vers 23. Und wir dürfen es nicht verheimlichen. Das hatten wir eben schon gesprochen. Aber wir dürfen von der Umkehr reden. Wir dürfen von dem Neuen reden und von der Vergebung und dass Gott uns retten möchte. Und das, was sehr, sehr schön ist, Gott schenkt Leben, Gott schenkt Vergebung, Gott schenkt Liebe. Und da heißt es in Hesekiel 18, Vers 23, meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen? Man kriegt ja manchmal den Eindruck, im Alten Testament freut sich Gott darüber und es gibt manche krumme Theologie, die meint auch, dass Gott nicht jeden Menschen liebt. Das ist absoluter Blödsinn. Hier steht's in Hesekiel 18, Vers 23. Meinst du, dass ich Gefallen am Tod des Gottlosen habe? Eine rhetorische Frage, spricht Gott der Herr. Und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinem Wege und am Leben bleibt. Vers 32, 18, Vers 32, denn ich habe kein Gefallen am Tod des Sterbenden, spricht der Herr. Darum bekehrt euch doch, so werdet ihr leben. Das ist der Aufruf zur Umkehr, der Aufruf zum Leben und Gott möchte, dass wir leben. Und Gott möchte, dass wir lieben, ihn lieben und er möchte, dass wir verstehen, dass er uns liebt. Und in dem größten Drama, in der größten Not Israels und des Hesekiels, mit der größten Vision, kommt eine der größten, romantischsten, emotionalsten, tiefsten, bewegendsten, intimsten Bilder, die es geben kann, von einem Mann, der ein junges Mädchen findet, die ausgestoßen ist, die von ihrer Mutter verbannt worden ist und wie er sich um dieses junge Mädchen kümmert. Es reinigt, es nach Hause nimmt, es kleidet und am Ende heiratet. Und das ist in Hesekiel 16 zu lesen. Und er kümmert sich um diese Frau, wenn sie älter geworden ist. Er heiratet sie und er gibt ihr alles. Sie ist wunderbar und er umschenkt sie, umwirbt sie. Und was macht sie am Ende? Sie brennt durch und hurt rum und wendet sich an jeden, der vorbeikommt. Schläft mit jedem und verlässt ihren Ehepartner. Und am Ende, wenn ihr ganzes Leben kaputt ist, versaut ist und sie wieder in der Gosse gelandet ist, wieder im Dreck des Lebens gelandet ist, da läuft er wieder an ihr vorbei. Und, wie geht die Geschichte aus? Er erbarmt sich erneut und nimmt sich dieser Frau an, seiner Frau, und nimmt sie nach Hause. Und bringt sie heim. Und diese schönen Bilder, die hier gebraucht werden in 16, Vers 6, da heißt es, ich aber ging an dir vorüber und sah dich in deinem Blut liegen und sprach zu dir, als du in deinem eigenen Blute lagst, du sollst leben. Ja, zu dir sprach ich, als du in deinem Blute da lagst, du sollst leben. Und in 16, Vers 8, und ich ging an dir vorüber und sah dich an und sieh, es war die Zeit, um dich zu werben. Da breitete ich meinen Mantel über dich und bedeckte deine Blöße und deine Scham. Und ich schwor dir's und beschloss, mit dir einen Bund zu machen, spricht Gott der Herr, und du sollest mein sein. Das ist die Botschaft, dass Gott uns herausholt aus dem Dreck unseres Lebens, uns liebt, uns vergibt und mit uns einen Bund machen möchte. Und dann rennt sie, wie der sagt, weg und am Ende holt er sie wieder und da heißt es am Ende des Kapitels 16, Vers 62, und ich will meinen Bund mit dir aufrichten, sodass du erfahren sollst, dass ich der Herr bin. Damit du daran denkst und dich schämst und vor Scham deinen Mund nicht mehr auftun wagst, wenn ich dir alles, alles vergebe, was du getan hast, spricht Gott der Herr. Wenn ich dir alles vergebe. Und vielleicht bist du heute Morgen noch meilenweit von dem Gefühl, eine Mission entfernt, sagst, ich schleppe mich gerade hier rein. Wenn ihr wüsstet, was ich gerade gedacht, getan habe, was ich erlebt habe, was mir getan wurde, was ich getan habe. Und hier steht's, Gott kann dir alles, alles vergeben. Und er möchte, dass du lebst, und er möchte, dass du liebst, und er möchte, dass du mit ihm zusammen bist. Das ist die Botschaft. Und so freue ich mich über diesen Hesekiel und ich wünsche dir, dass du davon lernst, diese Botschaft zu verbreiten, wie bei ihm, in aller Wahrheit und in aller Liebe. Und wer ist Wahrheit und Liebe? Das ist Jesus selbst. Und deshalb verkünden wir Jesus. Jesus, der uns vergibt, Jesus, der uns liebt, Jesus, der uns Leben schenkt und Jesus, der mit uns leben will. Und so wünsche ich dir, lass dich berufen aus der größten Not deines Lebens, mit der größten Vision und der größten Ernsthaftigkeit hin, Jesus zu verkündigen. Der, der uns vergibt, der, der uns liebt, der, der uns Leben schenkt und der, der immer mit uns zusammen sein möchte. Wir haben die größte Botschaft. Wir haben die beste Perspektive. Gott segne euch. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, möchte dir Danke sagen für das Bild des Hesekiels. Wir danken dir für seine Berufung aus der Not, mit größter Vision, mit größter Sicht auf dich. Und ich möchte dich bitten, dass wir dich immer mehr vor Augen haben, deine Größe, deine Herrlichkeit, dass wir wegschauen von den Dramen dieser Welt hin auf dich und neu geprägt werden, neu berufen werden, neu kapitulieren und neu gesandt werden in diese Welt mit der Vision, mit der Perspektive auf dich. Und dass wir Mut haben, diese Botschaft zu verkündigen, gegen allen Widerstand, aus deinem Wort heraus, von deiner Vergebung und deiner Liebe und deinem Leben. Amen.